Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 46. Bis zum letzten Bett. Von Martin Schlag aus Stern Nummer 49 vom 2.12.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Auf vielen Intensivstationen ist die Lage ernster als je zuvor in der Pandemie. Ärzte und Pflegekräfte bereiten sich auf eine drohende Katastrophe vor. Die Triage ihrer Patienten. An Tag 625 dieser Pandemie, 11 Monate, nachdem in Deutschland die Impfkampagne gegen Covid-19 begann, eilt Michael Albrecht über einen Flur des Universitätsklinikums Dresden. Er ist spät dran. Die Kollegen haben ihrem medizinischen Vorstand den Platz am Kopf des Konferenztisches freigehalten. Albrecht, 71, rutscht tief in den Ledersessel. »Ja, hallo, grüß Sie«, spricht er in eine Kamera. Zugeschaltet sind Kliniken aus Meißen und Hoyerswerda, aus Bautzen und Kamenz, aus Radeberg und Friedrichstadt. Es ist ein Krisenstab. Mit der Universitätsklinik bilden die Häuser das Cluster Ostsachsen. Zusammen betreiben sie 216 Intensivbetten für Corona-Patienten. Freie Betten? 4. Und die Dynamik schwächt sich nicht ab, sagt Albrecht in die Runde. Still hören die Zugeschalteten zu, als Albrecht die Optionen durchspielt. Die geplante Verlegung von 12 Patienten in andere Bundesländer? Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Eine komplette Klinik in Ostsachsen für Corona-Kranke umwidmen? Politisch kaum stemmbar, juristisch schwierig. Ein Bundeswehrkrankenhaus? Bis das steht. Und Personal haben wir dafür auch nicht. Albrecht ist niemand, der schnell verzagt. Er ist ein Macher. In der ersten Welle baute er in wenigen Tagen eine Infektionsfachambulanz auf und stampfte über ein Wochenende eine Corona-Leitstelle aus dem Boden. Nun blickt er regungslos in die Kamera. Wer eine Idee hat, ist herzlich aufgerufen mitzutun, sagt er dann. Wir können doch nicht sehenden Auges auf eine Wand zufahren. Die Lage auf deutschen Intensivstationen ist in der vierten Welle ernster, als sie es seit dem Ausbruch von Covid-19 je war. In vielen Kreisen in Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Intensivbetten inzwischen zu mehr als der Hälfte mit Corona-Patienten belegt, die meisten von ihnen ungeimpft. Zum ersten Mal in dieser Pandemie hat die Luftwaffe Corona-Kranke in andere Bundesländer geflogen. Und nach wie vor zählen die Inzidenzen in Landkreisen im Südosten zu den höchsten in Deutschland, während mit Omikron eine vielleicht noch aggressivere Corona-Variante das Land schon erreicht hat. Die zahlreichen Mutationen von Omikron gegenüber dem Ursprungsvirus deuten für Fachleute darauf hin, dass diese Variante ansteckender ist als Delta. Ob die Impfungen weiter schützen, das wird in Laboren unter Zeitdruck erforscht. Ich habe keinen Bock mehr. Als ich auf meinem Handy die Meldung zur neuen Mutante gesehen habe, habe ich den Artikel erstmal einfach nicht gelesen. Oberarzt einer Uniklinik. Anonym. Selbst bei einem bundesweiten Lockdown, selbst wenn die Menschen ihre Kontakte zu Mitmenschen stark einschränken, die Zahlen in den Krankenhäusern werden zunächst weiter steigen. Auf den Stationen kommt das Auf der Wellen verzögert an, aber auch das Ab. Zwischen ersten Symptomen und einer Aufnahme auf einer Intensivstation liegen bei der Hälfte aller Patienten mehr als 5 Tage. Eine Prognose des Universitätsklinikums Dresden sagt allein für Ostsachsen innerhalb von 2 Wochen 92 zusätzliche Corona-Intensivpatienten voraus. 92 bei 4 verfügbaren Betten. Das Virus kümmern keine Intensivkapazitäten. Es folgt der brachialen Logik des exponentiellen Wachstums. Zwar werden Betten frei, weil Patienten verlegt werden, weil sie genesen oder versterben. Aber sollten die Stationen an einem Tag endgültig volllaufen, mündet möglicherweise schon der darauffolgende in einer Katastrophe. Ärztinnen und Ärzte könnten vor Entscheidungen stehen, die niemand treffen möchte. Wen rette ich? Den ungeimpften Mitdreißiger oder die geimpfte Rentnerin? Einen Krebskranken oder einen beatmungspflichtigen Corona-Patienten? Und wie wahrscheinlich ist es, dass solche Urteile über Leben und Tod in den kommenden Wochen gefällt werden müssen, in einem Land mit mehr Intensivbetten je Einwohner als England und Spanien zusammen? Die Einteilung nach Dringlichkeit bezeichnen Mediziner als Triage, abgeleitet von dem französischen Wort für sortieren. Geprägt hat die Triage ein napoleonischer Militärarzt. Er versorgte auf dem Schlachtfeld die Verwundeten mit der höchsten Überlebenschance zuerst. Mit dem Fortschritt der Medizin wurde das Raster der Triage feiner. Wurden weithin anerkannte Kategorien für einen Massenanfall von Verletzten nach Terroranschlägen oder Naturkatastrophen entwickelt. Jedem Patienten ordnen Ärzte eine Farbe zu, in absteigender Dringlichkeit rot, gelb, grün oder blau. Auf den Fall, dass alle Patienten rot sind, wird kein Mediziner wirklich vorbereitet. Über Marco Rizzi brach das Szenario plötzlich herein, im März vergangenen Jahres. Sie hätten die Kriterien für die Triage gemeinsam im Ärzteteam festgelegt, sagt der Chefarzt auf der Infektionsstation im Krankenhaus Papa Giovanni dem 13. in Bergamo. Keine andere europäische Stadt traf die erste Welle so heftig. Auf Rizzis Intensivstation gingen die Beatmungsgeräte aus, von anderen Kliniken kam zu wenig Hilfe. Die Toten wurden später in Militärkonvois abgeholt. Wer leben durfte und wer nicht, so beschloss Rizzis Team, darüber sollte das Alter und Vorerkrankungen entscheiden. Eine Patientin ist 65 und die andere 85. Beide haben eine Lungeninsuffizienz. Wir haben erst die Jüngere intubiert, erinnert er sich am Telefon. Oder zwei alte Damen mit ähnlichem Befund. Die eine hatte aber eine fortgeschrittene Demenz. Sie musste warten. Wie er sich dabei gefühlt habe? Man spürt nichts, funktioniert nur, antwortete Marco Rizzi. Erst wenn man abends die Klinik verlässt, holen einen die Bilder ein. Ich habe gestandene Kollegen gesehen, die in Tränen ausgebrochen sind. Damit sich diese Situation der Hilflosigkeit in Deutschland nicht wiederholt, gab die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, einen Monat später ein Dokument heraus, 14 Seiten lang. Es sind Regeln für das Unregelbare. Ist nur noch ein Intensivbett, ein Beatmungsgerät frei, so die Empfehlungen, solle ein Patient mit einer schlechteren Erfolgsaussicht intensivmedizinischer Maßnahmen das Nachsehen haben, unabhängig davon, ob er oder sie ein akutes Lungenversagen hat, eine lebensbedrohliche Verletzung, ein Hirntrauma. Entscheidend ist die Schwere der Erkrankung. In Kapitel 2.2 heißt es, eine Priorisierung ist, anders als zunächst in Bergamo, nicht zulässig, aufgrund des Alters, sozialer Merkmale, bestimmter Grunderkrankungen oder Behinderungen. Ein Asthmatiker, eine Krebskranke, ein Immungeschwächter. Niemand soll nach dem DIVI-Papier schlechter gestellt werden, solange die Vorerkrankung allein den Erfolg einer Intensivtherapie nicht verringert. Der Impfstatus spielt nur insofern eine Rolle, als er statistisch die Schwere der Krankheit mildert. Aber Sie können eben auch als Geimpfter einen schweren Verlauf haben und als Ungeimpfter einen positiven, sagt Professor Michael Albrecht. Die Teams in den Notaufnahmen stehen an vorderster Front. Die Patienten kommen komplett ungefiltert. Wenn Ärzte oder Pfleger bei Erkrankten einen Verdacht auf Corona haben, werden diejenigen, an einigen Rettungsstellen bis zum Testergebnis in die angrenzende Fahrzeughalle gelegt. Dort ist viel Platz und Luft. Notfallmediziner in einem Hochinzidenzgebiet. Anonym. Die Kriterien zur Triage sind Empfehlungen. Der Gesetzgeber hat sich bisher um eine Regelung gedrückt, im Gegensatz zu anderen existenziellen Fragen. Das Transplantationsgesetz beispielsweise regelt detailliert die Vergabe eines Organs, um das mehrere Kranke konkurrieren. Manche Kliniken stellen für die Fragen der Triage spezielle Teams zusammen. Am Ende aber lastet die Entscheidung auf den Schultern von Ärzten und Pflegern allein. Universitätsklinikum Dresden, anästhesiologische Intensivstation für Covid-19. Auf einem Plan neben dem Eingang sind alle 30 Betten verzeichnet. Kleine Magnete mit einem Ausrufezeichen zeigen an, schwerer Fall. Neben fast jedem Bett pappt ein Magnet. Mehr Ausrufezeichen haben wir nicht, sagt Tobias Kolbe. Der Intensivpfleger Kolbe, 31, ist für zwei Patienten zuständig. Beide Ausrufezeichenfälle. Einen Mit-60er hatte er morgen übernommen. Diabetes, Übergewicht und ungeimpft, wie 4 von 5 Intensivpatienten der Klinik. Kolbe weiß davon nichts. Er sagt, er schaue sich den Impfstatus nie an. Denn welchen Unterschied mache das noch in diesem Zustand? Die moderne Intensivmedizin verwandelt den Menschen in einen Körper mit maschineller Verlängerung. Pausenlos wird er vermessen, strömen Gase und Flüssigkeiten hinein und heraus. Durch einen zentralvenösen Katheter, eine dicke und eine dünne Infusion, eine Nahrung namens SMOF, Insulin und Heparin, außerdem Sufentanil gegen die Schmerzen, Midazolam, Dexmedetomidin und Ketamin als Sedierung und Noradrenalin zur Kreislaufunterstützung. Nicht zu vergessen Hydrocortison gegen die Nebenwirkungen des Noradrenalins. Durch den Mund ein Tubus, 15 Atemzüge pro Minute. Ein Clip am Finger misst die Sauerstoffsättigung, eine arterielle Kanüle den Blutdruck, ein Dauerkatheter für den Urin. Schließlich eine Kanüle in der Beinvene, eine Pumpe saugt 4,5 Liter Blut pro Minute an. Ein stetig surrendes Gerät neben dem Bett reichert das Blut mit Sauerstoff an. Das Gerät heißt ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung oder künstliche Lunge. Es ist die Maximalversorgung. Die Ärzte schreiben dann oft Ultima Ratio in die Patientenakte. Mehr geht nicht. Der macht nichts mehr alleine, sagt Kolbe. Damit das Mensch-Maschinensystem weiterläuft, bedarf es ständig Tobias Kolbe. Mehr als 2 Patienten könnte er gleichzeitig nicht versorgen. Kolbe zieht Medikamente auf und prüft mit einer Taschenlampe die Pupillenfunktion. Kolbe schickt Blutproben über eine Rohrpost ins Labor und gibt Daten in den Computer ein. Kolbe tauscht Schläuche und Leitungen aus. Die haben alle ein Ablaufdatum. Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten an der ECMO? Etwa 50%, sagt ein Arzt. Für diese 50% arbeitet Tobias Kolbe. Für den Erfolg, wie er sagt. Im Oktober war es so. Ich schreibe den Dienstplan, dann bekomme ich eine Kündigung. Ich schreibe den Plan nochmal, dann die nächste Kündigung. Wir leben nur noch von Woche zu Woche. Jani Iakovides, 41, pflegerischer Leiter der Stroke Unit am Stuttgarter Marienhospital. Das Register des DIVI weist in diesem Winter rund 10% weniger Intensivbetten aus als vor einem Jahr. Dass Kliniken Betten stillgelegt haben, hat mehrere Gründe. Zum einen hat sich der Betreuungsschlüssel geändert. Statt 2,5 Patienten darf eine Intensivpflegekraft tagsüber nur noch 2 betreuen. Zum anderen haben seit der ersten Welle viele Pflegekräfte ihre Stunden reduziert oder sind ausgestiegen, gefrustet und überarbeitet. In einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts gab kürzlich fast jede dritte befragte Klinik an, auf volle Stellen gerechnet, 10-15% weniger Pflegekräfte zu haben als zu Beginn des Jahres. Wir waren nur noch im Stressmodus, gefangen in täglichen Ärgernissen. Ich habe mich gefragt, will ich in diesem Beruf alt werden? Wenn ich mich umschaue, sehe ich keinen über 60, der glücklich zur Arbeit kommt. Lena Abele, 26, ehemalige Krankenschwester in Stuttgart, kündigte zum 30. Juni. Das System Intensivstation ist nicht dafür gemacht, dauerhaft unter Volllast zu laufen. Per Teigelack, 38, kennt die Folgen wie wenige andere. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uniklinik Essen. Hier behandeln sie normalerweise Traumaopfer, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Seit der ersten Welle allerdings betreuen sie auch Mitarbeitende der Intensivstation. Psychosoziale Notfallversorgung nennen sie das. Sie haben ein Team von Spezialisten gebildet und eigens eine Nummer geschaltet. Das Handy trägt Teigelack immer bei sich, auch am Wochenende, auch zu Hause. 2-3 Mal in der Woche rufe derzeit jemand an, sagt er. Teigelack beobachtet 3 Hauptbelastungen. Das nicht absehbare Ende der Krise löse starke Ohnmachtsgefühle aus. Die begrenzten Besuchszeiten führen dazu, dass Angehörige nur noch selten auf die Station dürfen, dass die Belegschaft die Kranken allein beim Sterben begleiten muss. Und dann die Selbstzweifel, das Gefühl, den Patienten nicht gerecht werden zu können. In Teigelacks Gesprächen fallen Sätze wie diese. Ich kann das Geräusch der Beatmungsmaschinen nicht mehr hören. Ich will nicht mehr in Zimmer 7. Ich kann keine Leichensäcke mehr sehen. Vor ein paar Tagen kamen 5 Leute zu Besuch. Alle waren ungetestet und trugen die Masken unterm Kinn. Ich habe sie gefragt, ob ihnen Corona egal sei. Einer fragte mich, glauben Sie etwa immer noch, dass das alles existiert? Denen habe ich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Intensivpflegerin aus Köln. Anonym. Teigelack erinnert sich an ein Gespräch aus dem vergangenen Winter. Eine Pflegerin kam, verschwitzt, abgehetzt. Sie erzählte ihm, sie wolle ihren Urlaub absagen, um ihre Kollegen nicht allein zu lassen. In solchen Situationen versuchen wir, den Impuls zu geben, dass der Selbstschutz nicht zu kurz kommen darf, sagt Teigelack. Er vergleiche das mit einer Notsituation im Flugzeug. Wenn die Sauerstoffmasken von der Decke kommen, soll man sich ja auch immer zuerst selbst die Maske aufsetzen. Sonst fällt man in Ohnmacht, bevor man anderen helfen kann. Wenn das System Krankenhaus in dieser Welle am Virus kollabieren sollte, dann nicht, weil Betten fehlen, weil Beatmungsgeräte oder ECMO-Maschinen ausgehen. Es kollabiert am Personal. Hinter uns gibt es keine zweite Reihe. Es gibt keinen Ersatz. Wir sind die Einzigen, die noch da sind. Wenn wir weg sind, sind wir weg. Ricardo Lange, 40, Intensivpfleger in Berlin. Zentrale Krankenhausleitstelle Corona Ostsachsen. Tischreihen, eine Tafel. Es erinnert an einen Klassenraum. Der Fachleiter Tom Gehre sitzt vor 2 Bildschirmen, vor ihm 3 Handys, am Hosenbund ein Pieper, auf dem Kopf klemmt ein Headset. Mit einem 4-köpfigen Team koordiniert er an diesem Nachmittag sämtliche Covid-19-Krankentransporte in Ostsachsen. Bei ihnen melden sich Notärzte und Sanitäter vom Einsatzort und Kliniken. Sie disponieren die freien Betten. Noch hat Gehre jeden Patienten untergebracht, doch von Woche zu Woche muss er auf der Suche nach einem Bett mehr Anrufe tätigen. Gehres Stärke? Den Überblick behalten. In Uganda half er einst, ein Rettungssystem aufzubauen. Er leistete psychosoziale Akutbetreuung nach einem Tsunami in Malaysia und dem Absturz der Germanwings-Maschine in den Alpen. Mir macht es Spaß, Struktur in das Chaos zu bringen, sagt er. Wenn in Ostsachsen auf einer Corona-Station ein Mensch stirbt oder entlassen wird und ein Bett frei wird, wählt Gere direkt die Nummer eines Krankenhauses auf der Warteliste. Man denkt taktisch, sagt er. Da ist eine neue Ressource, die zu füllen ist. Ein eingehender Anruf. Eine Klinik bittet um Hilfe. Gere tippt mit. Verlegung 3 Patienten. Sind überfüllt. Er ruft einen Kollegen an. Sag mal, weißt du, wann die Kleeblattverlegungen beginnen? Das Kleeblatt. Für Kliniken in Sachsen, Thüringen und Bayern ist es zu einem Wort der Hoffnung geworden. Entwickelt wurde das Kleeblatt-Konzept im vergangenen Jahr. Deutschland wurde damals in 5 Gebiete aufgeteilt. Die Idee, werden die Betten in einem Kleeblatt knapp, sollen die Kliniken eines anderen Gebiets diesem Patienten abnehmen. Seitdem das Konzept in der vergangenen Woche, zum 2. Mal in der Pandemie, aktiviert worden ist, sind etwa 50 Patienten in andere Kleeblätter verlegt worden. Mehr als zuvor. Und die Verlegung ist nicht nur eine organisatorische Höchstleistung. Sie ist für jeden beatmeten Patienten ein Risiko. 16 Kriterien umfasst die Liste des DIVI. Wiegt der Patient weniger als 120 Kilogramm? Ist er kleiner als 190 Zentimeter? Ist keine ECMO erforderlich? Liegt ein Einverständnis der Angehörigen vor? Über jede einzelne Kleeblattverlegung entscheidet eine Bundeskonferenz mit allen Beteiligten. Wenn bloß ein Kriterium nicht erfüllt sei, lehne die Konferenz eine Verlegung ab, erzählt ein Arzt. Auf der anästhesiologischen Intensivstation in Dresden, der Station von Tobias Kolbe, sind nur 2 von 30 Patienten verlegungsfähig. Und dann die Frage des Transportmittels. Krankentransport? Für lange Strecken ungeeignet. Flugzeug? Die Bundeswehr hat nur 2 geeignete Maschinen gestellt. Hubschrauber können oft nur bei gutem Wetter abheben. Während die Ärzte in Ostsachsen am Freitagnachmittag weiterwarten, bereiten sich auf dem Flughafen Memmingen im Allgäu Piloten der Hermann Köhl auf den Abflug vor. Die Maschine des Typus A310 Medivac gehört zur Luftwaffe und gilt als fliegende Intensivstation. Sie birgt Platz für 44 Patienten, unter ihnen 6 Intensivpatienten. Sie können während des Flugs intubiert beatmet werden. Neben dem Flugzeug steht ein Rettungswagen. Ein letzter Mensch in voller Corona-Schutzausrüstung steigt die steile Treppe hoch. An Bord befinden sich ausschließlich künstlich beatmete Covid-19-Patienten. Sie stammen unter anderem aus Kliniken in Bobingen oder Ottobeuren. Das Ziel der Maschine, der Flughafen Münster-Osnabrück. Etwa 100 Meter vom Flugzeug entfernt stehen Schaulustige hinter einem Maschendrahtzaun. Ein paar Touristen laufen an ihnen vorbei, 2 haben große Backpacker-Rucksäcke auf dem Rücken. Eine Frau zieht einen Minikoffer mit Karibik-Aufdruck hinter sich her. Dann, um 16.43 Uhr, hebt der Airbus der Luftwaffe ab und verschwindet sofort im Nebel. Wenige Minuten später startet das nächste Flugzeug nach Mallorca. Die banal grausame Gleichzeitigkeit der 4. Welle. Wurde ein Patient wiederbelebt oder ist er instabil, kann ich als Notarzt einen Joker ziehen und dem Krankenhaus sagen, es ist mir egal, ob ihr voll belegt seid, ich komme trotzdem. Dann wird er zumindest erst versorgt und kann später weiterverlegt werden. Das mache ich aber nur, wenn es hart auf hart kommt. Johannes Strobel, 37, Notarzt aus Hamburg. Dass es in Deutschland zu einer harten Triage kommt, halten die meisten Fachleute im Moment für unwahrscheinlich. Wer mit Covid-19 akut um sein Leben ringt, für den wird es weiter ein Intensivbett geben, auch dank des Kleeblatts. Längst aber wirken sich die vollen Intensivstationen auf Patienten mit anderen Krankheiten aus. Rettungsdienste werden von der Leitstelle zu weit entfernten Kliniken geschickt, wichtige Eingriffe verschoben. Die weiche Triage hat begonnen. Susanne Hoffmann, Name geändert, bangt seit 5 Wochen um ihren Mann. Bei dem 55-Jährigen wurde Gallengangkrebs entdeckt. Für Montag vergangener Woche war eine Operation in einer Uniklinik angesetzt. Der Bauchraum sollte aufgeschnitten, der Tumor entfernt werden. Und die Ärzte wollten feststellen, ob der Krebs gestreut habe. Die Heilungschancen bei metastasierendem Gallengangkrebs sinken laut Statistik deutlich. Der Darm war entleert, ihr Mann trug schon ein OP-Hemd, so erzählt es Hoffmann. Da wurde der Eingriff abgesagt. Begründung: kein freies Intensivbett. Es kann doch nicht sein, dass man jemanden einfach liegen lässt, sagt Hoffmann entrüstet. Manchmal frage sie sich, ob Corona-Patienten mehr zählen als andere. Am Dienstag wieder ein OP-Termin, wieder eine Absage. Dann streiken auch noch die Pflegekräfte. Am Freitag endlich wurde Hoffmanns Mann operiert, 4 Tage später als geplant. Noch wartet sie auf die Befunde. Vieles, was derzeit passiert, ist mir unbegreiflich, sagt Hoffmann. Ich habe Patienten mit einem Lungenkarzinom, die werden jetzt nicht operiert. Ich habe Patienten, deren Chemotherapie wird nicht begonnen. Ich telefoniere teilweise 3 Stunden rum, um einen Patienten einzuweisen und bekomme am Ende trotzdem kein Bett. Cornelia Werner, Familienmedizinerin in Erbach, südlich von Ulm. Was für manche unbegreiflich wirkt, ist für Peter Spieth, 44, derzeit Alltag, gezwungenermaßen. Er ist ärztlicher Leiter der Intensivstation am Uniklinikum Dresden. Ein gefragter Mann. Alle paar Minuten wird das Gespräch von seinem Telefon unterbrochen. Rufe zurück, melde mich gleich, schaue später vorbei. Peter Spieth redet ungern von Triage, er sagt lieber Priorisierung. Priorisieren müsse er jeden Tag. Erst am Morgen rief die Notfallambulanz an. Eine 79 Jahre alte Frau mit Covid-19 und Lungenembolie. Reanimation. ECMO oder nicht. Spieth ratterte im Kopf Entscheidungsbäume durch, beriet sich mit dem Kollegen. Der Entschluss gegen eine ECMO war rein medizinisch. Sie hätte dieser Frau langfristig keine bessere Überlebenschance gegeben. Ein Intensivmediziner sei ein Profi in Priorisierung, sagt Spieth. Ungewohnt seien die begrenzten Ressourcen. Seit einigen Wochen stimmt sich Spieth jeden Abend mit dem Kollegium ab, welche OP-Säle sie am folgenden Tag betreiben kann. Jeden Abend, so erzählt ein anderer Teilnehmer, legen sie die Grenze des Machbaren neu fest. Ein akuter Darmverschluss muss operiert werden können. Eine neue Hüfte kann man möglicherweise verschieben. Und die Frau mit einer Blutung im Unterleib? Operieren Sie zu normalen Zeiten in 40 Sälen parallel, betreiben Sie aktuell 33 und planen eine Reduktion auf 15. Damit Anästhesisten und Pflegekräfte frei werden für die besonders personalintensiven Covid-19-Intensivbetten. Wenn eine Klinik also sagt, sie habe noch ein freies Bett für Covid-19-Kranke, kann sie bisher immer noch Kapazitäten schaffen, andere Intensivbetten umwidmen. Aktuell stehen in Dresden 120 Intensivbetten für Erwachsene zur Verfügung, deutlich mehr als vor der Pandemie. 66 davon sind für Covid-19-Kranke reserviert. Jedes weitere Bett kommt zu einem Preis. Noch mehr Operationen müssen abgesagt werden, die Grenze verschiebt sich ein Stück weiter. Und wenn das nicht reicht? Am Ende, sagt Peter Spieth, sei jede Priorisierung eine Einzelfallabwägung. Sie können nicht für jeden Einzelfall eine Regel aufstellen. Am wichtigsten sei, sagt er schließlich, nicht allein zu entscheiden. Sie müssen sich immer klar machen, Ihr Beschluss ist endgültig. Sie können ihn niemals rückgängig machen. Niemals. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 1100 8300010. BIC WELADE 8LXXX